Ja, wir haben soeben gehört, Hebräer 10, Vers 24, wo es heißt, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und genau das möchte ich heute tun. Ich möchte euch in Liebe dazu anspornen, in der Liebe zu bleiben, aber auch zu guten Werken. Nun, um Werke allgemein zu tun, muss man erstmal erkennen, wer man ist, beziehungsweise wer man mal war und was man hat, welche Mittel man hat und sich das erstmal bewusst werden. Und genau deswegen heißt das heutige Andachtsthema Identität in Christus. Und Identität in Christus, da dazu auch die passende
ist
Bibelstelle.
Super, Schatz.
Da dazu auch die passende Bibelstelle in 2. Korinther 5, Vers 17. Das hat der Martin heute schon vorgelesen. Dürfen wir gerne nochmal lesen. Da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ja, das Alte ist vergangen. Um das besser zu erkennen, müssen wir uns das alte Leben mal anschauen, um den Kontrast zu erhöhen. Wie war das alte Leben? Also das Leben, bevor wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben. Wie ist der Mensch aus Gottes Sicht? Und dazu habe ich ein paar Sichtweisen Gottes, wie der Mensch vor seiner Bekehrung ist. Ich werde die Bibelstellen nur erwähnen, ich werde sie nicht wörtlich zitieren, aber den Inhalt werde ich wiedergeben. Zum Ersten, alle Zeit nur böse. Der Mensch ist alle Zeit nur böse. 1. Mose 6, Vers 5. Wer das gerne nachlesen möchte, ich habe die ganzen Bibelstellen aufgelistet, kann mein Skript gerne haben im Nachhinein. Der Mensch ist alle Zeit nur böse. 1. Mose 6, Vers 5. Er hat keine Ehrfurcht vor Gott. Römer 3, Vers 18. Er ist tot in Sünden und Übertretungen. Epheser 2, Vers 1. Er versteht keine geistlichen Dinge. 1. Korinther 2, Vers 14. Er lebt in Rebellion gegen Gott. Lukas 19, Vers 14. Er ist ein Sklave der Sünde. Römer 6, Vers 17. Er ist von Satan verblendet. 2. Korinther 4, Verse 3 und 4. Er ist ewig verloren vor einem heiligen Gott. Johannes 3, Vers 36 und Offenbarung 20, Vers 15. Kurz gesagt, das Leben war ohne Gott bei diesen Menschen. Gott existierte nicht. Somit hat der Mensch keine Hoffnung. Und wenn er Hoffnung hat, dann gilt diese für dieses Leben. Der Mensch hat meistens falsche Ziele vor den Augen, Vorbilder. Und was passiert, wenn das Vorbild stirbt? Man trauert und danach sucht man sich das nächste Vorbild. Man sucht sich durch die verschiedenen Vorbilder eine Art Erfüllung, eine Art Zufriedenheit. Das bekommt der Mensch vielleicht sogar, mag ja sein. Aber das ist dann nur zeitlich begrenzt, immer nur kurzzeitig. Bei mir war es damals der Alkohol und die Drogen. Während des Rausches fühlte ich mich erfüllt. Dabei war ich es gar nicht. Und wenn das Gefühl nachlässt, ja, was macht man dann? Dann sucht man weiter. Der Mensch ohne Gott hat keinen Sinn im Leben. Deswegen ist die Frage nach dem Sinn des Lebens ja auch so weit verbreitet heutzutage. Der Mensch ohne Gott ist stetig auf der Suche nach seinem Schöpfer, nach einer Liebe, die einen erfüllt und nicht mehr verlässt, so wie die Vorbilder. Unser Herr Jesus Christus verlässt uns nicht mehr. Und dieser Mensch, dieser alte Mensch ist vergangen, so sagt die Bibel. Der Mensch, der einst unter dem Gesetz der Sünde stand, ist vergangen, denn er ist befreit worden durch das heilige Blut des Sohnes Gottes, Jesus Christus. In unserem Text, da heißt es, es ist neu geworden, eine neue Schöpfung. Das bedeutet, da hat eine Änderung stattgefunden. Und die größte Änderung ist unser Status. Vorher war unser Status so nach dem Motto, Rechnung ist noch offen, deine Sünden sind noch nicht beglichen. Die Rechnung deiner Sünde muss noch beglichen werden. Das bedeutet, dass wir nach dem Leben den Lohn für unsere Sünde empfangen hätten. Römer 3, Vers 23 sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod, der ewige Tod. Aber diesen Status, den haben wir nicht mehr. Das Alte ist vergangen, sondern wir sind erlöst, bezahlt. Kennt ihr aus der Buchhaltung diese Stempel, Rechnung noch offen oder bezahlt? Genauso einen Stempel haben wir jetzt auf unser Leben, auf unseren Namen geschrieben bekommen, bezahlt. Der Status unseres Lebens hat sich verändert, durch die Vergebung unserer Sünden. Ja, das ist die größte Veränderung. Und es hat dann noch ein paar andere Veränderungen. Nämlich, was die Bibel über uns sagt. Also, warum betrachten wir das aus der Sicht der Bibel? Ich hatte mal eine Konversation, wo es wo es darum ging, was ist Hochmut und was ist Demut. Da habe ich mir eins gemerkt. Hochmut ist das, was du über dich sagst, und Demut ist das, was Gott über dich sagt. Deswegen betrachten wir uns, den Menschen, der jetzt neu geboren ist, aus der Sicht der Bibel. Nun, Hochmut ist das, was du über dich sagst, Demut ist das, was Gott über dich sagt. Und wenn Gott sagt, du bist gerettet von deinen Sünden, dann ist das so, und dann dürfen wir das in Demut annehmen, mit dem Blick auf Jesus, der uns das geschenkt hat. Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Jesus Christus schenkt dir eine neue Identität. Lasst uns mal im schnelleren Durchlauf betrachten, was Jesus, was die Bibel über uns sagt, wer wir durch ihn sind und welche Eigenschaften wir bekommen haben. Auch hier werde ich nicht alle Bibelstellen vorlesen, kann man gerne nachher nachlesen. Jesus sagt, dass wir das Salz der Erde sind, dass wir das Licht der Welt sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir eine Rebe am Weinstock sind. Das bedeutet, dass wir der Kanal sein dürfen, worin das Leben durchfließt, durch diese Rebe, durch den Weinstock. Wir sind erwählt und berufen, um Frucht zu bringen. Wir sind Diener der Gerechtigkeit. Wir sind Miterbe, ja, ihr habt richtig gehört, wir sind Miterbe und somit erbberechtigt. Denn wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Wir sind die Tempel und die Wohnungen Gottes, denn sein Geist wohnt in uns. Wir sind bedingungslos geliebt. Wir sind verbunden mit dem Herrn. Wir sind ein Glied im Leib des Herrn, viele Glieder, aber ein Leib. Wir sind heilig und gerecht vor Gott. Wir sind Bürger des Himmels. Ja, tatsächlich Bürger des Himmels. Das lesen wir in Philipper 3, Vers 20. Da heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Deutscher Staatsbürger. Nee, himmlischer Staatsbürger. Das ist deine wahre Identität. Liebe Geschwister, es gibt noch zahlreiche Bibelstellen, die dir deine Identität aufzeigen. Ich habe eine ganze Liste davon, aber warum erzähle ich dir das? Nun, ein König wird nicht König, um untätig herumzusitzen, sondern er wird König, damit er das Land regiert. Ein Metzger wird nicht Metzger, um Uhren zu reparieren, für gewöhnlich. Und so ist es auch mit uns. Wir bekommen diese Identität nicht, um sie zu verschwenden oder sie beiseite zu legen. Wir bekommen sie aus Gnade und Liebe, weil unser Gott, der so viel größer ist, als wir es uns vorstellen können, uns kleinen Ameisen so viel anvertraut hat. Uns ist allen bewusst, dass wir nicht aus Werken gerecht werden können, sondern allein aus Glaube, sondern allein aus Gnade. Also besteht unsere neue Identität aus einem Gnadengeschenk. Möchten wir dann Gott nicht ein Wohlgefallen sein und so leben, wie in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18 es heißt? Da heißt es, wachset aber in der Gnade und der Kenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Das bedeutet, dass wir zu ihm hinwachsen, in der Identität, die er uns in seinem Wort, der Heiligen Schrift der Bibel, zuspricht. Denn wir wissen, dass es einen Widersacher gibt, der dir deine Identität absprechen möchte. Der sagt immer genau das Gegenteil von dem, was du wirklich bist. Der Teufel klagt dich an. Und Jesu Blut hat dich aber freigesprochen, hat dich freigekauft. Gott lässt uns nicht alleine oder in Ungewissheit, denn er hat uns sein Wort, die Bibel, gegeben, und darin lesen wir von der Dienstkleidung, die wir bekommen haben, nämlich wie wir unsere Identität den täglichen Anfechtungen gegenüber standhalten können. Da können wir gerne das Bild einblenden. Und zwar, das ist die Waffenrüstung Gottes, kennt jeder. Ich lese es vor aus Epheser 6, Verse 10 bis 18. Im Übrigen, meine Geschwister, seid stark in den Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht seine ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit und angetan mit den Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile, des Bösen abwehren könnt, auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wachet zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Liebe Geschwister, es ist nur ein einziger Schritt, um durch das Gnadewerk Jesu gerecht zu werden, aber viele darauf folgende Schritte, um geheiligt zu werden. Siehe 2. Petrus 3, Vers 18. Ich möchte dir heute einen Perspektivwechsel geben mit drei Schritten. Glauben, tun, erleben. Das finden wir in der Bibel mehrmals. Schritt 1, Glauben. Kindlich Glauben heißt es, ohne zu zweifeln. Wir sollen wie die Kinder sein, heißt es. Ja, mein Papa macht das schon. Ja, mein Vater im Himmel macht das schon. Ich habe, um das zu verstehen, das mal ausgetestet und habe den Kindern, also meinen Kindern, mal eine Geschichte erzählt, die ich mir ausgedacht habe, die nicht der Wahrheit entspricht, um einfach zu gucken, wie sie diese Geschichte aufnehmen. Werden sie das glauben oder nicht? Weil sie war relativ unglaubwürdig. Und siehe da, sie haben das geglaubt. Und natürlich habe ich im Nachhinein die Geschichte aufgedeckt und ihnen gesagt, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Aber meint ihr, die haben auch nur eine Sekunde daran gezweifelt? Nein, haben sie nicht. Im Gegenteil, die sind sogar zu ihren Freunden hingegangen und haben gesagt, ja, mein Papa, der macht so und so und so. Was sehen wir? Wir sehen das Glauben der Kinder, ohne zu zweifeln. Und aus dem Glauben heraus kommt das Tun. Siehe da, sie wollten es sogar verkünden, ihren Freunden. Ja, mein Vater, der hat das und das getan. Also Schritt 2, nach dem Glauben kommt das Tun. Beten, evangelisieren, Impulse weitergeben, Gottes Liebe weitergeben, Dienste einnehmen und diakonisch dienen. Es gibt in jeder Gemeinde gewisse Dienste. Der eine Dienst ist voll im Rampenlicht und wird aus weltlicher Sicht sehr hoch erachtet, wie zum Beispiel das Predigen. Wiederum ein anderer Dienst, wie zum Beispiel der Reinigungsdienst, wird als niedrig erachtet. So ist es aus der weltlichen Sicht. Aber wir Christen, wir sehen das nicht so. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Philipper 2, Vers 3. Alle Dienste sind vor Gott gleich wichtig zur Erhaltung der Gemeinschaft. Es heißt, Apollos hat den Samen gesetzt, Paulus hat ihn gegossen, aber das Wichtigste ist, dass Gott den Wachstum schenkt. Und dabei spielt es keine Rolle, wer den Samen gesetzt hat oder gegossen hat. Tun bedeutet, den Schritt zu machen, auch wenn es bedeutet, damit seine Komfortzone zu verlassen. Ein Sportkleidungshersteller hat den Slogan Just Do It. Tu es einfach. Das dürfen wir uns zu Herzen nehmen. Nicht zögern, machen, beten, dienen, Impulse weitergeben. All das gehört dazu. Meine Lieben, Christsein bedeutet nicht Ponyhof oder leichtes Leben. Christsein bedeutet nicht, dass wir keine Probleme oder Leid mehr haben. In der Ewigkeit, ja, da werden wir kein Leid mehr haben. Da sind wir erlöst von unserem Leid. Aber hier und jetzt, da heißt es, wie in Lukas 9, Vers 23 beschrieben, da sprach er zu allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und das heißt nicht nur morgens oder nur am Wochenende, nein, das bedeutet sein Leben lang, 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Glauben, tun, erleben. Und übrigens tun, die Buchstaben von tun, also T-U-N, stehen für meiner Meinung nach Tag und Nacht, T-U-N. Wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wiederum heißt es in Matthäus 11, Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das bedeutet für uns, dass wir unser Joch tragen sollen, aber nicht alleine. Denn alleine können wir das gar nicht schaffen. Gott zwingt dich nicht dazu. Er lässt dir deinen freien Willen. Ja, er gibt dir sogar mehr, als wir brauchen. Er rüstet uns sogar damit aus, mit unserer Dienstkleidung, die wir da dazu brauchen, um im Glauben unser Joch tragen zu können. Und das Beste ist, dass wir unser Kreuz, unser Joch, unsere Last nie schwerer und nie größer werden kann, als Gott es uns aufträgt. Siehe 1. Korinther 10, Vers 13. Da heißt es, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Glauben, tun, erleben. Schritt 3, erleben. Das möchte ich anhand von zwei Bibelstellen aufzeigen. Und das erste ist die Geschichte mit der Auferweckung von Lazarus. Kennt jeder. Johannes 11, Verse 21 und 22, da heißt es, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Sie glaubt nicht nur, sondern sie weiß es sogar. Merkt ihr, dieser kindliche Glaube, nicht nur zu glauben, sondern zu wissen? Vers 27 heißt es weiter, sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Auch hier sehen wir nochmal ihren Glauben. Vers 39, ein Stückchen weiter in der Geschichte, da sehen wir jetzt das Tun. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Meint ihr nicht, wenn Jesus Kranke heilt und Tote auferweckt, dass er nicht einfach auch den Stein mit einem Hauch seines Mundes hätte selber wegrollen können? Sicherlich hätte er das tun können, aber er will, dass wir das tun. Er möchte uns gebrauchen, dich und mich. Heb den Stein weg. Heb den Stein weg. Und dann kommt Schritt 3, das Erleben. Was haben die Leute anschließend erlebt? Vers 43 und 44. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen, mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Sie erlebten die Auferweckung eines Toten. Das ist das, was sie erlebt hatten. Und wiederum sagt Jesus, löst ihm die Tücher, also die Grabtücher. Auch hier wollte er die Menschen gebrauchen. Und heute möchte er uns gebrauchen. Eine zweite Bibelstelle, die uns das Glauben und Tun und Erleben verdeutlicht, bevor ich zum Schluss komme, ist Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Da heißt es, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn wir das also glauben, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und Folgendes tun, im Vers 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ja, wenn wir das tun, wenn wir das glauben und das tun, dann erleben wir Folgendes in Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Liebe Geschwister, ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal zusammenfassen. Wir hatten eine alte Identität in Jesus Christus. Wir hatten eine alte Identität ohne Jesus Christus, bevor wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben. Wir haben jetzt eine neue Identität in Jesus Christus. Wir dürfen diese neue Identität in Demut annehmen und darin wandeln. Siehe Epheser 2, Vers 10. Und da dürfen wir uns heute Morgen auch die Frage stellen, habe ich mich selbst so angenommen, wie Gott mir meine Identität aus seiner Sicht zuspricht? Bin ich mir dieser Identität wirklich bewusst? Ich möchte schließen mit 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Amen.